Herzlich willkommen. Sie hören Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Dieser Podcast wird präsentiert vom EEZ Rostock. Es folgt ein Mitschnitt unserer Veranstaltung WTO, Handelskriege und die EU vom 22. Januar 2020. Referent ist Frank Burgdörfer, Mitglied im Team Europe Rednerpool der Europäischen Kommission.
So, nach der Einführung muss ich jetzt nur noch über die Latte springen. Über mich ist genug gesagt worden, deshalb lassen wir das weg. Ich wollte auch nochmal zur Begrifflichkeit, wir reden von WTO, das ist die englische Abkürzung, World Trade Organization, WHO, die Welthandelsorganisation, ist im Deutschen eigentlich gebräuchlich, allerdings ist WHO im Englischen wiederum die Weltgesundheitsorganisation. Weshalb man bei WHO, wenn man es im Deutschen benutzt, häufig nicht weiß, was gemeint ist. Deswegen hat sich WTO doch durchgesetzt, obwohl es auch eine deutsche Variante gibt. Also World Health, Weltgesundheit. Ich habe eine Liste von Fragen bekommen von Frau Kasten. Die stehen hier nochmal. Ich habe gerade nochmal gelesen, ob ich an alles gedacht habe. Ich habe mir überlegt, wir machen 4 Blocks und ich werde versuchen, möglichst zügig, anschaulich, stringent das darzustellen. Wir werden mit einer sehr offenen Frage enden, nämlich wie es jetzt weitergeht und was daraus wird. Und da kann man dann, die Zukunft kann ich so wenig voraussagen wie Sie. Man kann halt nur mal anschauen, inwieweit ist dieser Konflikt, sind diese Schwierigkeiten, sind diese Spannungen, mit denen wir zu tun haben, etwas Neues oder, und das wäre meine These, sind die eigentlich immer da gewesen? Es kommt nur gerade sehr an die Oberfläche. Das ist aber auch nichts Ungewöhnliches. Das passiert so alle 15, 20 Jahre. Handelspolitik seit 1945. Welthandel hat dramatisch zugenommen. Das ist ein Bild aus einem Containerhafen, wo mit riesigen Schiffen, mit Kränen diese Container bewegt werden, die ja 12 mal 2 mal 2,50 Meter, also ziemlich riesengroß sind. Und da sehen Sie, werden hier gestapelt wie kleine Bauklötze. Und worüber wir sprechen, ist letztlich der rechtliche, der organisatorische, der politische Rahmen, der existieren muss, damit internationaler Handel in dieser Größenordnung möglich ist. Grundsätzlich beginnt die Geschichte der WTO nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar ganz wesentlich daraus, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie man die Schwierigkeiten, die es nach dem Ersten Weltkrieg gegeben hat, vermeiden könnte. Nach dem Ersten Weltkrieg sind viele politische Spannungen geblieben, durch den Vertrag von Versailles, aber auch innerhalb des westlichen Lagers. Die Amerikaner haben sich vom Kontinent wieder zurückgezogen, hatten auch eine sehr isolationistische Phase, wo sie sich aus den europäischen Geschäften rausgehalten haben. Und trotzdem haben wir also kaum Güterverkehr gehabt. Allerdings hatten wir sehr viel Spekulation und das hat mit dazu beigetragen, dass wir dann bei wenig Handel gleichzeitig viel Finanzspekulation und ungeregelten Verhältnissen, das hat mit beigetragen zu dieser hohen Inflation 23. Es hat mit beigetragen zum Schwarzen Freitag, dann 27 und zum Niedergang der Weimarer Republik und allem, was daraus erwachsen ist. Und man wollte es besser machen. Hat sich also nach dem Zweiten Weltkrieg hingesetzt und gesagt, wie vermeiden wir, dass wir wieder in eine ähnliche Fahrspur kommen. Und Schlüsseldatum damals ist Bretton Woods. Dort wurde damals die Weltbank gegründet, der Internationale Währungsfonds. Und als dritte Organisation war damals vorgesehen die ITO, die International Trade Organization. Das hätte der dritte Geschwister von den beiden anderen werden sollen. Diese ITO ist allerdings dann gescheitert daran, dass es in Amerika einen Regierungswechsel gab und dass der nächste Präsident, dass das dem zu weit ging und dass er sich nicht in Handelsfragen einer internationalen Organisation unterordnen wollte. Und die Amerikaner haben zu der Zeit, also wir haben noch Ende der 40er, hatten wir Marshallplan und diese Sachen, wo man sehr transatlantisch gedacht hat. 52 51, 52 kommt dann aber die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl und wir kriegen diese europäische Integration und die Amerikaner sind eigentlich raus und dieses Transatlantische hat stark an Bedeutung verloren. Außer in der Sicherheitspolitik, wo es dann die NATO gegründet wird, weil die Westeuropäer es alleine nicht hinbekommen haben. Aber es ist ein anderes Klima schon wieder und die USA haben sich dann selbst gegen die ITO entschieden und obwohl die anderen sie wollten, ist sie nie zustande gekommen. Welthandelspolitik hieß damals Handel im Nordatlantikraum. Der Osten war raus, hatte sich rausgezogen, Sowjetunion und alles, was daran hing. Und Südamerika spielte keine große Rolle. Japan war kaputt. China hat seine eigenen Experimente gemacht. Und der Rest der Welt gehörte zum Kolonialbesitz der Westeuropäer. Das heißt, die wirtschaftlich relevanten Akteure saßen zu beiden Seiten des Nordatlantik und wenn die damals von international gesprochen haben, dann meinten sie westeuropäisch-nordamerikanisch. Diese Idee von den Handel betreiben hatte eine sehr idealistische Konnotierung immer in den öffentlichen Verlautbarungen. Es geht darum, den Wohlstand zu mehren. Es geht darum, den Weltfrieden zu sichern, abgeleitet aus dieser Idee, Menschen, die miteinander Handel treiben, schießen nicht aufeinander. Niemand schädigt seine Kunden, niemand schädigt seine Rohstoffquellen. Das heißt, in dem Maße, in dem wir Handel schaffen, schaffen wir gegenseitige Abhängigkeiten, schaffen wir reguläre Kontakte, sorgen wir dafür, dass die Leute sich kennen. Und das ist dann eine Absicherung dagegen, dass sich Klüfte auftun, dass sich Feindschaften auftun. Dann kommt ganz massiv in den 50er Jahren bei diesen transatlantischen Sachen auch immer Westeuropa möglichst schnell auf die Beine bringen und möglichst viele Teile der Welt vor dem Zugriff der Russen, der Sowjetunion sichern. Also die fest im westlichen Lager verorten, ihnen durch Austausch Wohlstand zukommen lassen und gucken, dass die auf der richtigen Seite bleiben. Ab den 60er, 70er Jahren ist mehr oder weniger unausgesprochen, also, oder sag mal so, die Kritiker an dieser Handelskooperation sagen, ab dem Zeitpunkt, wo insbesondere in Afrika viele Staaten unabhängig werden, dass man sich durch diese Welthandelsregulierungen letztlich auch ein Instrument schafft, wie man die Kontrolle, die man über die ehemaligen Kolonialreiche hatte, vorher, weil es Kolonialreiche waren, quasi durch was Neues, Moderneres ersetzt. Das sind jetzt nicht die Anhänger von Welthandel, aber es gibt Leute, die sagen, das ist das Motiv, das dahinter steht. Und irgendwie ist so ein bisschen Wahrheit ja meistens doch in unterschiedlichsten Standpunkten. Ich wollte nur deutlich machen, wenn wir von Welthandel sprechen, dann sind das so die Ideen, die Motivationen, die Leute entweder hatten oder die ihnen zugeschrieben wurden. Im Prinzip ist die Grundidee, die hinter der ganzen Welthandelspolitik steht, eine liberale wirtschaftspolitische Grundüberzeugung, dass Handel immer allen nutzt. Das primitivste Beispiel, wenn er gut kocht und sie besser bügelt, dann ist es ganz vernünftig, wenn er für beide kocht und sie für beide bügelt. Damit leben beide besser. Sie haben glattere Klamotten an und sie können beide kriegen was Besseres zu essen. Oder man stelle sich ein Dorf vor, wenn da jemand ein Schmied ist und eine Schmiede hat, dann ist es sehr vernünftig, wenn der alle Pferde beschlägt, während jemand anders, der sich eingerichtet hat, um zu backen, für das ganze Dorf das Brot backt. Und wieder ein Dritter ist Zimmermann und baut es. Das heißt, Spezialisierung auf das, was man entweder wegen der erworbenen Fähigkeiten oder der Traditionen, der Kenntnisse, die man von früheren Generationen übernommen hat, oder dem Zugriff auf besondere Ressourcen oder der Verfügung über besondere Technik, Maschinen, was auch immer, oder über eine besondere geografische Lokalität. Denken Sie an eine Mühle, die am Bach steht. Der, bei dem das Wasser vorbeiläuft, der kann halt ganz gut mahlen. Andere kriegt es schwer hin, wenn da kein Wasser ist. Also aus diesem Denken raus, so begründen die alten Theoretiker 17. Jahrhundert, die frühen Volkswirte, die eigentlich Theologen waren, die begründen so, warum Handel für alle gut ist. Und im Prinzip steckt hinter dieser ganzen Vorstellung, wenn man sagt, Handel schafft Wohlstand, steckt genau dieses Denken. Wenn unterschiedliche Länder, Regionen das machen, was sie am besten können, was bei ihnen geht und untereinander tauschen, dann erhöht es den Wohlstand von allen. Ist aber eine, also im wirtschaftstheoretischen Sinne, eine urliberale Idee, die andere massiv angreifen. Nicht erst heute. So, und jetzt ist es aber so, dass der Handel, der Austausch von Gütern, fragil ist. Dass es bestimmte Dynamiken gibt, die den stören. Die erste und berühmteste Hürde wären Zölle. Über die reden wir oft, obwohl es sie kaum noch gibt. Zölle heißt etwas, das auf mein Hoheitsgebiet kommt, muss, oder auf ein Gut, das auf mein Hoheitsgebiet kommt, muss im Moment des Grenzübertritts quasi eine Einfuhrsteuer, ein Zoll entrichtet werden. Warum macht man sowas? Üblicherweise, um eigene Produzenten zu schützen. Das heißt, ja, waren jetzt letzte Woche wieder die Bauernproteste in Berlin, da kann man das ganz gut festmachen. In dem Moment, wo in Nachbarländern ein Nahrungsmittelüberschuss ist und deshalb der Preis relativ niedrig ist, ist bei freiem Handel relativ sicher, dass das bei mir auf dem Markt landet. Und das führt dazu, dass auch bei mir die Preise sinken werden. Also machen in dem Fall die Bauern Druck auf die Regierung und sagen, sorgt dafür, dass die uns nicht die Preise kaputt machen. Also schlägt man auf den Preis von Weizen, der über die Grenze kommt, 10% Steuern drauf und verteuert ihn damit künstlich. Künstlich, also gegenüber den Herstellungskosten. Und in dem Moment, den kann man jetzt so den Preis erhöhen, dass man auf dem inländischen Niveau landet oder man kann das auch noch höher treiben, sodass er letztlich keine Chance hat, weil der polnische Weizen am Ende teurer wäre als der deutsche. Das heißt, der Staat greift ein zum Schutz der eigenen Wirtschaft. Das ist so üblicherweise, was man mit Zöllen gemacht hat. Wobei es natürlich auch ganz praktisch ist, um sich finanzieren zu können. Also früher bei der Kleinstaaterei in Deutschland hatten wir auch Gebietskörperschaften, die im Wesentlichen davon gelebt haben, dass bei ihnen die Straße durchführte und die einfach auf alles, was durchkam, einen Wegezoll erhoben haben. Also es hat auch immer eine Einnahmewirkung. Schwierigkeit an diesen Zöllen ist, dass man bei solchen Zöllen diese ganze Idee des Austausches stört und dass sie üblicherweise zu Revanche führen. Das heißt, die andere Seite wird was Ähnliches tun. Wahrscheinlich, wenn man sich nicht unmittelbar wehren kann dafür, dass jemand diesen Zoll erhebt, dann erhebt man einen Zoll auf ein anderes Gut, bei dem man den Herstellern in diesem Land besonders wehtut. Und daraus kann sich das kann sich hochschaukeln. Also jeder haut einen Zoll drauf, solange bis man im Ergebnis den Handel lahmlegt, dafür sorgt, dass es ihn nicht mehr gibt. Die etwas subtilere Art, sich fremde Produkte vom Hals zu handeln, sind die sogenannten non-tarifären Handelshemmnisse. Also Zölle sind tarifäre Handelshemmnisse, tarifär, Tarif, kommt ein Preis drauf. Non-tarifär, das ist ein bisschen geschickter oder ein bisschen versteckter. Man sagt zum Beispiel, wir haben relativ hohe Umweltstandards bei der Produktion von Weizen und nur bei Weizen, bei dem wir uns sicher sind, dass er nach unseren Umweltstandards hergestellt wurde, dass da nicht zu viel gedüngt wurde, darf bei uns eingeführt werden. Und damit bürden Sie demjenigen, der aus dem Nachbarland Ihnen etwas importieren will, die Last auf, das beweisen zu müssen. Und Sie kommen dann ja auch immer noch in die Lage, dass Sie das selber beurteilen, ob es Ihnen reicht oder nicht. Sowas kann man machen mit technischen Standards, Umweltstandards, sozialen Regelungen, Tierschutz, keine Lippenstifte, wenn im Zuge von deren Produktion Tierversuche stattfanden. Die dürfen bei uns nicht verkauft werden. So, und dann muss ein polnischer Lippenstifthersteller, also jetzt die EU mal weggenommen, sagen wir ein ukrainischer, müsste nachweisen, so dass wir das akzeptieren, dass die Sachen eingeführt werden können. Das heißt, es ist wesentlich schwerer zu greifen und es ist auch so ein bisschen den Zeitläufen unterworfen. Das heißt, heute würden wir uns wahnsinnig Gedanken machen, dass in unserem Nutella Palmöl drin ist und für dieses Palmöl wird irgendwo Urwald gerodet, damit man Palmen anpflanzt, aus denen das Öl gewonnen wird. Und wir wollen deshalb dieses Öl nicht mehr in unserem Nutella haben. Und deshalb bauen wir Barrieren auf dafür, dass das bei uns importiert werden kann, beziehungsweise wollen sicher sein, dass diese Plantagen, von denen es kommt, nicht neu angelegt sind. Das hätte vor 10 Jahren noch keinen interessiert. Das heißt, solche Probleme entwickeln sich auch immer neu, je nachdem, was gerade öffentlich diskutiert wird. Reagiert man dann politisch und schafft damit neue Handelshemmnisse.